Sie hören die 282. Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben Freitag, den 13. Juli 2012. Mein Gast heute Abend ist Dr. Eberhard Baumann und es geht um Quantenfeldmedizin. Ja, nach der CropCom ist wieder geöffnet. In der vergangenen Woche war zur allgemeinen Abkühlung einmal wieder geschlossen, weil das ähnelte dann schon fast der geschlossenen Anstalt, was da so vor sich ging. Okay, manchmal muss er eben abkühlen, aber heute zur Sendung ist er natürlich offen und wenn sich's halbwegs im Zaum hält, dann bleibt er das. Auch danach der CropCom erreichbar von der Website von CropFM aus CropFM.at, CropFM.at und dann einfach auf den blinkenden CropCom-Button klicken. Welch Zungenbrecher. Und dann einfach die Fragen reintippen und ich gebe sie gern weiter. Ja, dein Newsletter gibt es zu dieser Sendung auch abonnierbar von der Website von CropFM, cropfm.at oder www.cropfm.at. Man kann mir so gerne mailen, wenn man etwas längere Antwortzeiten in Kauf nimmt. Dringende Mails beantworte ich zwar gleich, aber manche Dinge bleiben dann schon Wochen und manchmal Monate liegen. Das Ganze erscheint als Podcast und auch in einem Archiv mit MP3s und Real-Audio-Dateien. Zum Download. Alles auf dieser Website ist übrigens gratis, weil mich da manchmal Leute fragen. Ich freue mich aber über Spenden natürlich, aber alles, was es hier gibt, gibt es gratis. Man kann diese Sendungen auch gerne verlinken. Gibt es die Direkt-Link-Funktion aus unter jedem Titel in Foren oder wo auch immer. Das Forum von CropFM wird betreut von Valator, Unarmed und Wingman. Suchen, glaube ich, übrigens gerade nach einem neuen Admin zur Verstärkung ihrer Truppe, also falls wer möchte, einfach bei ihnen melden. Das Coverbild ist heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet und es ist manchmal großartig, wie er die Dinge dann trifft. Also ich war echt gespannt, wie er Quantenfeldmedizin visualisiert. Großartig. Das CropFM-Shirt für Die Hard-Fans gibt es auch von der Startseite aus, oben rechts. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, freue ich mich natürlich sehr. Geht über PayPal oder als Überweisung und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Ja, und gehostet wird die ganze Chose von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ja, Bernhard Reichers neuer Blog Enjoyment ist seit ein paar Wochen online und in einem aktuellen Artikel schreibt er: Wann immer mir jemand versichert, dass etwas so ist, werde ich misstrauisch. Das klingt so, als ob der oder diejenige Anspruch hätte auf die Wahrheit. Ein Spiel, das zweifellos nicht nur, aber auch in der spirituellen Szene sehr beliebt ist. Doch eine Wahrnehmung, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über eine bestimmte Zeitspanne hinweg gemacht hat, haben mag, kann für ihn ja durchaus Berechtigung haben. Sie aber im Sinn einer allgemeinen Erklärung zu interpretieren, halte ich zumindest für bedenklich, wenn nicht sogar für gefährlich, falls es sich nicht um Einzelpersonen, sondern um Gruppen handelt. Und mehr auf dem neuen Blog von Bernhard Reicher, Enjoyment. Enjoy it. Britische UFO-Akten, Militärgeheimdienst forderte UFO-Studie. Ein auf Exopolitik erschienener Artikel. London, England. Erneut hat das britische Verteidigungsministerium, Ministry of Defence, Büro der britischen MOD, eine Tranche von bislang geheimen UFO-Akten veröffentlicht, die seit 1950 vom offiziellen UFO-Büro der britischen Luftwaffe gesammelt, archiviert und teilweise untersucht wurden. Aus den Unterlagen geht auch eine Initiative des britischen Militärgeheimdienstes für eine intensive UFO-Studie hervor. Und von dieser Studie und vor allem von deren Ergebnissen hat man bis jetzt allerdings kaum was gehört. Ja, und gestern hat auch eine Sonneneruption stattgefunden. Ein Artikel erschienen auf Grenzwissenschaft aktuell. Washington, USA. Am gestrigen Abend kam es auf der Sonne zu einem Flare, also einer Sonneneruption mit einer Stärke der nach oben offenen höchsten Kategorie X. Da sich die aktive Sonnenfleckenregion AR1520 zu dieser Zeit fast mitten auf der Sonnenscheibe befand, wie man auch an Bildern sieht, rast die mit dieser Eruption einhergehende Partikelwolke derzeit direkt auf die Erde zu. Obwohl Forscher nur milde Auswirkungen auf die Erde erwarten, sprechen sie von einem geoeffektiven Ereignis und befürchten mindestens negative Auswirkungen auf Satelliten- und Radiokommunikation. Dafür aber auch verstärkte Polarlichtaktivität. Wie schön. Und ja, spätestens 48 Stunden nach diesem Ausbruch, also morgen wird die Wolke ja hier eintreffen und dann werden wir es alle wissen und vielleicht sogar sehen. Ja, staatliche Fördermittel für die Erforschung von Raumenergie fordert eine Bürgerpetition in Deutschland und dem schließe ich mich natürlich an. Der Sache gehört mit adäquaten Mitteln und unter Einbezug der Öffentlichkeit nachgegangen. Das Thema habe ich auch unlängst mit Professor Klaus Turtur live auf einer sehr, im Rahmen einer sehr spannenden Sendung besprochen, wo wir auch über einen konkreten Prototypen gesprochen haben, den man vielleicht einmal weiter bauen könnte und weitere Ideen von Professor Turtur, die äußerst interessant klingen, ausprobieren. Jedenfalls diese Initiative wurde bis jetzt von ca. 1200 Menschen unterzeichnet und ich denke, das können ruhig noch ein paar mehr werden. Und den Link dazu findet man wie alle News, die ich hier vorgelesen habe, auf der Startseite von CropFM in der News-Sektion. Ja, und hier geht es gleich weiter mit Dr. Eberhard Baumann und der Quantenfeldmedizin. Bin schon äußerst gespannt, klingt jedenfalls äußerst spannend. Und mal sehen, Dr. Eberhard Baumann über Quantenfeldmedizin jetzt gleich live auf CropFM.
get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little bit asleep there. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. I fall a little bit deeper. And I become a little creep.
Dr. Eberhard Baumann beendete seine Schulbildung mit Abitur und studierte dann Biologie und Chemie mit Schwerpunkt Zoologie, Ethnologie mit Abschluss als Diplom-Biologe und Doktor der Medizin, Dr. Reanat. Danach studierte er noch Medizin mit Abschluss als Arzt und er arbeitete dann einige Jahre in der entomologischen Forschung und als Arzt im Krankenhaus. 2005 wurde Dr. Baumann auf die gewaltigen Fortschritte im Bereich der Alternativmedizin aufmerksam. Und den Rest erzählt er uns gleich selbst heute live auf Sendung. Guten Abend, Herr Baumann.
Ja, schönen guten Abend, allesamt.
Sie kommen laut und klar rein, das freut schön. Mich. Ja, schön mit Ihnen zu sprechen über dieses Thema. Wir haben uns ja bei den Bosnien-Pyramiden getroffen, wie schon einen anderen Gast, den ich hier hatte, den Ernst Laschan vom Solstein. Mhm. Da ging es um Orbs, er hat sich damit beschäftigt. Und mit ihnen bin ich eben auch ins Gespräch gekommen und hellhörig geworden. Und besonders interessiert hat mich da ihre Arbeit in Bezug auf Quantenfeldmedizin, Quantenfeldtherapie etc. Mhm. Sie haben eine sehr ausgiebige naturwissenschaftliche Erziehung genossen, wenn man so sagen darf, und gleich in mehreren Fächern Studien abgeschlossen. Wo kam denn diese Wissensgier her?
Ich glaube, wenn man glücklich ist, ist man damit begabt. Man bringt es mit. Ich war immer interessiert an vielen Dingen und insbesondere biologischen und medizinischen und habe das eben auch dann in meinen Studien verfolgt. Und hatte eigentlich was ganz anderes vor, als dann rausgekommen ist. Und ich wollte in die Tropenmedizin gehen, in der natürlich die Kombination von Biologie, Entomologie und Medizin ideal gewesen wäre. Fliegen als wichtigste Krankheitsüberträger in den Tropen und so weiter. Und ich war ein Fliegenspezialist. Und das habe ich dann aber gelassen aus bestimmten Gründen, die nicht unbedingt hierher gehören. Falls Interesse ist, kann man darüber reden, aber es hat eigentlich dann nichts mehr mit der Sache zu tun. Und dann bin ich halt in der allopathischen Medizin eine Zeit lang hängen geblieben, um auch die Ausbildung abzuschließen und Krankenhauserfahrung zu sammeln. Und dann kam irgendwann eben doch die klare Erkenntnis mit der Allopathie, Entschuldigung, wenn ihr irgendwelche Ärzte zuhören, kann man eigentlich nicht leben, weil sie zu oberflächlich ist und zu viele Nebenwirkungen hat und nur Symptome ansieht und behandelt und nicht an die Ursachen kommt, an die tieferen und tiefsten Ursachen. Und dann habe ich das ganz aufgegeben, bin ganz in eine spirituelle Richtung gegangen, habe Meditation gelehrt und Yoga und Atemübungen, solche Dinge und Forschung in der Richtung gemacht. Und dann kam eines Tages eben, und da auf dem Weg habe ich mich schon sehr mit alternativen medizinischen Sachen befasst, die damals allerdings vor 30 Jahren sowas alle noch sehr stark subjektiv waren, jedenfalls meine Subjektivität funkte mir immer dazwischen. Und es nützt ja nichts, wenn ich einem Patienten meine Krankheiten und Störungen messe. Und das war der Fall. Dann habe ich das ganz weggelassen, habe gedacht, das ist unzuverlässig, subjektiv, nicht, wie soll ich sagen, einfach nicht den Patienten zumutbar im Sinne einer reproduzierbaren Ergebnisses. Und dann habe ich das alles fallen lassen und bin also wieder nur in das Spirituelle, bis ich dann jetzt merkte vor ein paar Jahren, wie weit inzwischen diese früher subjektiven Ansätze objektiviert worden waren, zum Teil durch die Computerentwicklung, zum Teil durch die Fortschritte in der Quantenphysik, die theoretischen Fortschritte, die dann auch praktisch anwendbar wurden. Und da bin ich wieder ganz umgeschwenkt und mache jetzt diese Sachen sehr schwerpunktmäßig und wie ich sagen darf, mit großem Erfolg und damit eigentlich auch mit einer großen Befriedigung, weil ich dort bei diesen Methoden, die ich jetzt betreibe, die Ursachen sehe. Es klingt ein bisschen lächerlich, aber wir leben im Computerzeitalter. Ich sehe die Ursachen auf dem Computerschirm angezeigt und sehe auch angezeigt, was oder in welcher Weise die sich jetzt in dem betreffenden Organismus oder in dem betreffenden Organ oder auf dem betreffenden Chromosom auswirken. Und diese Auswirkungen kann ich dann direkt wiederum mit ein paar Computerklicks ausgleichen. Und der Patient spürt es sofort, dass sich was ändert in ihm. Es ist also eine ganz andere Ebene, die man da betritt und in der man auf einer sehr subtilen Ebene arbeitet und gleichzeitig sehr konkret auf dem Computerbildschirm angezeigt kriegt, um was es geht und was es bewirkt.
Nun gut, jetzt Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen da jetzt, Sie hoffen, es hört kein Arzt zu. Naja, aber andererseits könnte man auch sagen, hoffentlich hören auch Ärzte zu, weil vielleicht erfahren Sie auch was Interessantes. Aber, aber Sie sind ja selbst Arzt, also würden Sie sich ja selbst beleidigen quasi. Und ich glaube, es geht ja sicherlich nicht darum, irgendjemanden zu beleidigen.
Nein, sicherlich nicht.
Und sicherlich auch Ihnen nicht.
Nein.
Und jetzt, Sie haben aber doch sicherlich also sehr, sehr interessante Karriere, möchte ich sagen, die Sie da gemacht haben. Mhm. Und an diesem Punkt, als Sie mit, und Sie haben also meine erste Frage da wunderbar vorweggenommen, als Sie die Begrenztheit der allopathischen Medizin erkannten für sich.
Ja.
Das mögen ja andere auch völlig anders sehen, ne? Und tun das
durchaus
ja auch. Da haben Sie ja sicher mit Kollegen gesprochen auch darüber.
Ja.
Na, was haben die denn gesagt? Haben Sie die versucht wieder zu bekehren? Oder Sie versucht, Ihre Kollegen zu bekehren? Oder wie war das?
Ja, ich bin eigentlich nicht so ganz zum Bekehrer geboren, aber ich kann aufzeigen, was ich als besser im Ansatz und in der Wirkung sehe. Und das konnten dann die Kollegen gegebenenfalls auch durchaus intellektuell nachvollziehen. Dann aber, um das praktisch nachzuvollziehen, wäre doch ein sehr tiefgreifendes und langdauerndes Umdenken erforderlich. Und das wollen die meisten nicht leisten. Es ist sehr schade. Sie sehen allesamt durchaus, dass die Allopathie begrenzt ist, trotz der, das muss ich ja nur auch sagen, enormen technischen Fortschritte, die da gemacht worden sind. Was man heute mit diesen Riesenapparaten, wahnsinnig teuer, die der Patient alle letztlich bezahlt, machen kann, ist beeindruckend, kein Zweifel. Aber wenn ich das Gleiche erreichen kann mit einem Gerät, was 15.000 kostet, oder meinetwegen auch eins mit 30.000, und kann da noch viel tiefer sehen, dann muss ich sagen, würde ich zumindest mal das als Zusatz in Betracht ziehen. Aber da sind jetzt auch wieder die meisten Kollegen in der Zwickmühle, erstens arbeitskräftemäßig und zweitens finanziell. Die Investition ist schwer zu tätigen für manche, die könnten sie sich vielleicht noch leisten, aber dann muss man sich in so eine neue Behandlungsstruktur ja auch eindenken und einarbeiten und darin auch erst wieder Erfahrungen sammeln. Ich bin ja auch nicht gleich fit gewesen darin. Ich habe zum Glück einen sehr, sehr guten Lehrer darin gefunden, der mir das Entscheidende alles beigebracht hat. Und dann konnte ich darauf Fortschritte machen und vor allem weiterbauen. Aber ich hatte auch die Zeit dafür, weil ich nicht an irgendeiner Stelle saß, wo ich morgens um 8 antreten musste und abends um 5 geprügelt nach Hause ging. Ich war da also in einem enormen Vorteil und den haben die meisten ärztlichen Kollegen nicht. Die müssen ihren Dienst machen und der ist, wenn man heutige Arztpraxen ansieht oder auch in den Kliniken, der ist hart. Da wird also richtig was gefordert. Und es, von daher können also viele das nicht mitziehen. Außerdem, Sie haben vorhin schon einleitend gesagt, Quantenfeldmedizin. Das geht also in die Quantenphysik, Quantenfeldtheorie. Und das ist ein Bereich, der so krass verschieden ist von der klassischen Physik, dass ja auch viele Physiker Schwierigkeiten haben, da umzudenken. Das ist ein völlig anderer Bereich. So, wenn die Physiker, die das studiert haben, schon Schwierigkeiten haben, umzudenken oder hin und her zu springen zwischen klassisch und Quanten, dann werden das sozusagen Randnaturwissenschaftler wie Mediziner umso schwerer finden. Also es ist schon ein größeres Problem, was ich nicht einfach durch sozusagen messianischen Eifer überwinden lässt. Das gehört also schon ein ziemlicher Einsatz dazu. Ich hatte das Glück, dass ich in meiner ganzen spirituellen Laufbahn sehr viel mit solchen Quantenphysikern, zum Teil sehr hochkalibrigen Nobelpreisträgern und solchen Verkehr haben konnte und deren Vorträge mit anhören konnte und mitdiskutieren konnte. Und dass ich vieles, was die sagten, zwar intellektuell, formelmäßig, überhaupt nicht erfassen konnte. Das ist ein so abstrakter Bereich. Aber ich konnte das innerlich nachvollziehen aufgrund meiner inneren Erfahrung mit Meditation und Atemübungen und Yoga, weil da ganz enge Berührungspunkte sind zwischen Bewusstsein und Quantenphysik. Das ist ein ganz eng benachbartes Feld, aber nicht auf intellektueller Ebene, sondern auf innerer Erfahrungsebene. Und da hatte ich den großen Vorteil, dass mir das irgendwo alles ganz klar war mit dieser Quantenphysik und wie diese Apparate funktionieren und dass ich einen Patienten, der in Malaysia im Krankenhaus liegt oder zu Hause sitzt vorm Fernseher, hier von Deutschland aus behandeln kann. Ich kann ihn voll durchmessen, ich kann ihn voll erkennen, voll behandeln. Und er merkt das, dass ich was in ihm tut. So, das sind also Dinge, für die der normale Mensch mit der normalen Physikausbildung schwer Zugang findet.
Ja, wir werden auch ein paar Fallbeispiele dann besprechen. Das bietet auch gerade jemand im Chat. Kommt noch. Ja. Aber Sie haben jetzt schon ein bisschen begonnen damit. Erzählen Sie doch einmal, wie eine Quantenfeldbehandlung, quantenfeldmedizinische Behandlung denn so abläuft. Also wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, und ich nehme jetzt mal an, das war auch eine andere Frage, Kassenzulassung gibt es wahrscheinlich für Quantenmediziner keine, oder? Das heißt, das ist nur, spielt sich nur im Privatbereich ab. Also das müssen die Leute selbst bezahlen.
Im Allgemeinen ja, aber wenn man dann denen eine Rechnung schreibt mit irgendwelchen Punkten aus der ärztlichen Gebührenordnung, die da ungefähr passen, dann wird es auch durchaus gelegentlich anerkannt, insbesondere von privaten Kassen. Eine AOK würde sich wahrscheinlich, AOK, Allgemeine Ortskrankenkasse, würde sich da wahrscheinlich eher schwer tun. Aber es sind also solche Fälle da. Bloß ich bin also immer froh, wenn es einfach, wenn die mir das Geld aufs Konto überweisen und eine Quittung kriegen und fertig, dass ich nicht jetzt noch wieder diese Rechnung schreiben muss und den ganzen Papierkram. Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen und habe keine große Praxis in dem Sinne laufen. Da bin ich also froh, wenn das so geht. Aber im Prinzip sollte es immer mehr möglich werden, weil auch die Krankenkassen erkennen, dass sie bei vielen Krankheitsbildern, insbesondere psychisch Überlagerten, mit der normalen Medizin nicht weiterkommen. Die Patienten bleiben irgendwie krank und das ist das, was ich immer wieder sehe bei Patienten, die zu mir kommen. Die sind durch verschiedene Kliniken und Praxen und Therapien gegangen. Und überall wird ihm bestätigt, nee, sie sind eigentlich gesund. Da ist nichts, nein, da ist nichts, sie sind gesund. Laborwerte sind gut und Röntgen ist gut und Pulse, Reflexe sind gut und alles ist gut. Und die Leute wissen, sie sind krank. So, jetzt kommen die dann irgendwann drauf, Mensch, da gibt es ja sowas wie Quantenfeldmedizin, was im Übrigen eigentlich mein Begriff ist, damit ich es den Leuten ein bisschen verständlich machen kann. Das fällt sonst oft unter, so im umgangssprachlich unter Bioenergetik, was genau genommen auch nichts aussagt, aber die Leute können mit den Begriffen dann irgendwas anfangen. Sie brauchen was zum Festhalten.
Ja, mir gefällt der Begriff sehr gut.
Ja, ja, er ist auch absolut treffend.
Auch gleich als Sendungstitel übernommen.
Ja.
Aber er ist, also ich habe ihn davor noch nie gehört.
Ja, das glaube ich. Und es ist in dem Sinne keine Bildungslücke. Da haben Sie, also, Sie können das in dem Sinne nicht gewusst haben. Aber es ist der tatsächlich treffende Begriff, weil die Therapie, insbesondere wenn es eine Behandlung ist von hier nach Malaysia oder Südafrika oder ins nächste Dorf, tatsächlich über das sogenannte Quantenfeld geht, dieses vereinheitlichte Feld, das ja vereinfacht für die Laien in der Quantenphysik so definiert wird. Es ist ein Bereich, in dem sämtliche Ereignisse, sämtliche Vorkommnisse im ganzen, sämtliche Gegenstände auch, im ganzen Universum mit jeder Punkt im Universum mit jedem anderen Punkt im Universum jederzeit ohne Zeit- und Raumverlust verbunden ist. Das ist also eine Vorstellung, die man eigentlich nur dann verwirklichen kann, wenn man sich denkt, das ganze Universum ist ein einziger Punkt. was von Quantenphysikern auch gesagt wird. Und das, was wir hier sehen, wäre alles eigentlich Täuschung. So, jetzt gehen wir aber in einen Bereich, der wird dann sehr abstrakt. Dann lassen wir es vielleicht weg. Aber ist die Behandlung läuft dann, wenn der Patient nicht bei mir sitzt, da läuft es ein bisschen anders, läuft tatsächlich über das Quantenfeld. Ohne Kabelverbindung, ohne Telefonverbindung, ohne Internet, ohne Lichtsignale oder irgend so etwas. Vollkommen abstrakt. Und das über jede Entfernung. Denn das System ist ursprünglich entwickelt worden, so heißt es jedenfalls, von den Sowjets entwickelt worden, und nicht den Russen, sondern wirklich den Sowjets, um imstande zu sein, ihre Astronauten, die irgendwo auf 10.000 Kilometer Höhe um die Erde zischen, gesundheitlich verfolgen zu können und gegebenenfalls intervenieren zu können. Wenn also da so ein Astronaut trotz aller Vorsorge nach ein paar Tagen von mir aus eine Blinddarmentzündung entwickelt, da kann man nicht gut mit der nächsten Rakete ein Operationsteam hochschicken. Das geht nicht. Man muss da also etwas, und wenn es nicht gemacht wird und der kriegt da oben einen Blinddarmdurchbruch, dann geht die ganze Mission schief und das kostet Milliarden. Also mussten die was entwickeln, was es ihnen erlaubt, die Gesundheit dieser Astronauten zu verfolgen und gegebenenfalls helfend einzugreifen auf Entfernung ohne Kabelverbindung und ohne Radiosignale.
Ja, das habe ich schon öfter gehört und das finde ich recht spannend. Ich habe immer wieder Gerüchte gehört, dass man also für die Raumfahrt spezielle Geräte entwickelt habe, die also auch die Schwingungen von bestimmten Medikamenten speichern.
Richtig,
und so weiter und so fort. Sagt Ihnen da IMEDIS etwas? Das kommt angeblich aus der russischen Raumfahrt oder ist irgendwie steht im Zusammenhang mit Forschungen, die man dann auch für die
Raumfahrt... Ja, die Russen haben da sehr, sehr viel gemacht, im Übrigen die Amerikaner auch, die NASA. Diese Sachen werden nicht veröffentlicht, gehen nicht in die allgemeine Öffentlichkeit, weil das bestimmten materiellen Interessen widerspricht. Denn ich brauche, wie Sie gerade schon sagten, dass man von Medikamenten einfach die Informationen oder man sagt dann meist die Frequenzen überträgt und das funktioniert. Ich brauche dem Betreffenden nicht die Pille in den Mund zu geben. Ich kann dem von hier über beliebige Entfernung die Information dieser Medizin ins System transferieren über das Quantenfeld. Und dann kommt das bei ihm an und hilft. Es ist also wirklich absolut möglich. Ich sehe es auch immer.
Faszinierend. Ja, gehen wir jetzt einmal, bevor wir zu den Fallbeispielen kommen, so eine Behandlung durch.
Ja. Das System findet den Patienten nach dem Namen, heißt es immer. Also muss man den Namen schon mal haben. Und das ist eigentlich das Einzige, was nötig ist. Jetzt ist mir natürlich klar, wenn jemand zum Beispiel Eberhard Baumann heißt, und der Eberhard Baumann hat bisher gedacht, er ist halt mit seinem Namen ziemlich einzigartig, und dann guckt er mal ins deutsche Telefonbuch und dann findet er 38 Eberhard Baumanns und hat drei davon mit dem Doktor. Dann ist sein Ego schon mal geknickt, aber er weiß, das könnte auch für andere Namen so sein. Also mache ich immer von jedem Patienten eine Blutprobe auf dem Objektträger und gebe das mit ins System ein, denn das Blut ist einzigartig für jeden Menschen. Und wenn ich das Blut mit dem Namen zusammen eingebe, dann ist das klar, dass ich jetzt an diesem Patienten arbeite. Das ist aber mein persönlicher Stil. Es gibt andere, die arbeiten mit einer Fotografie oder irgend sowas. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann werde ich in dem System noch für mich persönlich dann Anschrift und Geburtsdatum und solche Sachen eingeben. Und dann kann ich eingeben auf einem ersten Bild, was der Patient gegenwärtig an gesundheitlichen Störungen hat. Dann weiß das System sozusagen schon mal ein bisschen genauer, wo es genau hingucken muss. Aber es geht auch ohne. Das System findet das also trotzdem. Es ist also ganz verblüffend. Und es kommen auch gelegentlich Leute zu mir und sagen, nö, ich habe nichts. Ich wollte nur mal gucken, wie das geht. Und Sie wissen, Sie haben was. Von mir aus, das linke Knie ist also ewig schon verschlissen und da ist Arthrose drin und Arthritis und alles Mögliche. Verschweigen wir das. Und dann messe ich die durch und dann kommt sofort beim linken Knie die klare Anzeige, dass da die Energie total im Keller ist. Das ist immer das Erste, was man sieht, dass man nur Energiebilder sieht. Gut, ich muss noch einen Schritt zurückgehen, wenn Sie jetzt wirklich einen Behandlungsgang sehen wollen. Wenn der Patient jetzt bei mir sitzt, dann kriegt er einen Kopfhörer aufgesetzt, in dem sind Biosensoren drin. Die sind mit dem System verbunden und die nehmen aus dem Körper des Patienten die sämtlichen Frequenzen auf, von Organen, Körperregionen, Geweben, Zellen, Chromosomen und von allen Störfrequenzen, als da sind von mir aus Impfungen oder irgendwelche Chemikalien wie Insektizide oder Nahrungsmittel, die er nicht verträgt, oder Personenbeziehungen auch, wenn die unter Spannung, wenn die mit Spannung sind. Wenn jemand mit seiner Schwiegermutter ständig Krach hat, dann taucht das da auf als Belastung von mir aus auf der Leber oder wo immer dann, Herz oder was es immer bei dem Patienten speziell ist. So, es werden zunächst mal Frequenzen aufgenommen und damit Wellen und damit Energien, die werden analysiert und auf dem Computerschirm dann in einer bestimmten Messweise dargestellt, einerseits als Kurven, andererseits als Messpunkte an verschiedenen Stellen, sagen wir über den Körper verteilt, die Gelenke oder Magen und Herz, das sind überall Messpunkte. Und da sieht man dann schon aus der Energiemenge, wo offensichtlich eine Belastung vorliegt.
Nun gibt es schon ein paar Fragen im Chat. Ja. Nämlich die erste ist, wo gibt er das ein? Wir haben da, ich habe da ein paar Systeme auch verlinkt unterm Ankünder. Also Sie verwenden da ein Software-System. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer erzählen. Und auch eine andere Frage finde ich recht interessant. Wie geben Sie Blut ein? Das heißt, wie kommt die Information von dieser Blutentnahme dann in dieses System?
Ja. Also das System, über das ich im Augenblick rede, nennt sich Etascan. Mit dem arbeite ich jetzt schon sehr lange. Es gibt dann noch viele weitere in dieser Richtung. Davon sind ganze Menge von dem sowjetischen System ursprünglich abgeleitet. Ein anderes ist der Time Waver. Das ist ein deutsches System, was von einem deutschen Physiker entwickelt worden ist, erst in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Was noch viel ausführlicher ist als der Etascan, aber eine etwas andere Vorgehensweise hat und eine etwas andere Darstellungsweise auch.
Und beide sind verlinkt, soweit ich jetzt. Ja, beide habe ich verlinkt.
Ja. Gut, ja. Also mit den beiden arbeite ich. Und aber um jetzt nicht zu verwirren, hatte ich mir gedacht, beschränke ich mich heute Abend, weil es auch einfacher darzustellen ist, auf den Etascan. Wie waren die Fragen? Also Etascan ist erstmal das System. Das besteht im Wesentlichen aus einem großen Computerprogramm und einem kleinen Gerät und dann einem Kopfhörer mit den Biosensoren, einem weiteren kleinen Gerät mit einem weichen Laser, der auch die Frequenzen aus dem Körper aufnimmt, gegebenenfalls auch Frequenzen in den Körper sendet, und einem kleinen Becher heißt das Gerät mit einer Magnetspule drin, die durch bestimmte Weise, die ich technisch auch nicht durchschaue, weil ich das nicht auseinandergenommen habe, diese Blutgeschichte mit berücksichtigt.
Das heißt, die scannt das Blut? Oder
nein, das Blut es wird nicht gescannt, es wird nicht analysiert, es dient nur der Identifizierung des Patienten, um aus der Fülle der möglicherweise gleichen Namen den richtigen rauszufinden.
Aber wie wird jetzt die Verbindung zwischen Software und dem Blut hergestellt? Das wäre nämlich auch die Frage. Das würde mich jetzt auch interessieren, ich bin neugierig.
Soll ich Ihnen wirklich sagen?
Ja.
Genau genommen, in einer tieferen und gründlichen Betrachtung sind es Bewusstseinsprozesse.
Okay.
Also es geht wirklich letztlich über das Bewusstsein des Therapeuten, dass der weiß, das ist das Blut, das ist der Name, irgendwo in Malaysia oder sonst wo sitzt mein Patient. Das stellt eigentlich das her. Und da müssten wir dann zurückkommen auf das, was ich eben schon andeutete mit dem Quantenfeld, jeder Punkt im Universum mit jedem anderen Punkt verbunden. Dieses Feld ist eigentlich identisch mit dem menschlichen Bewusstsein. Aber nicht dem Bewusstsein vom letzten Kinofilm oder vom nächsten Essen, sondern von reinem Bewusstsein. Das, was vielleicht die meisten Ihrer Hörer noch nicht in klarer Weise erlebt haben, was man in Meditation oder auch in einem Zustand tiefer, überraschender Freude mal erlebt, dass mal plötzlich alle Gedanken weg sind und man hat eine innere, große Weite und Stille und Schönheit und es tut sich da eigentlich nichts. Und man fühlt sich auf einmal sehr wohl da drin. Und dann fällt man wieder raus und sieht wieder draußen sind die Blumen oder das Auto oder irgendwas. Dann hat man wieder ein Bewusstsein, was getönt ist mit Kino oder Essen oder was immer es sei. Diese sehr abstrakte und nur innerlich erfahrbare Ebene des reinen Bewusstseins ist, und so sagen die zwei am weitesten fortgeschrittenen Quantenphysiker auch, ist offenbar identisch mit dem, was wir uns in uns subjektiv als Bewusstsein, als reines Bewusstsein erfahren, als das Selbst.
Würde da auch ein Foto reichen, um die Verbindung zu diesem Menschen herzustellen?
Ja.
Aber Sie machen es mit Blut,
weil? Ich mache es mit Blut. Ich habe das jetzt so angefangen und es wurde mir so geraten. Und es arbeitet sehr gut und weltweit weiß man das. Dem Dr. Baumann braucht man so eine Blutprobe hinzuschicken im Namen und Geburtstag und Handschrift. Und dann findet er alles raus und behandelt alles.
Okay.
Also insofern ist das jetzt bekannt als mein Standard.
Es ich kenne andere Kollegen von Ihnen, es ist aber ein Homöopath, der das mit einem Haar macht.
Ja.
Dem schickt man ein Haar und dann analysiert. Und das hört sich nämlich extrem ähnlich an, wie das, was Sie hier erzählen, nur verwendet er andere Hilfsmittel und so weiter.
Ja.
Aber der verwendet ein Haar, um diesen.
Ja,
um diesen,
Kann ich voll anerkennen, wird genauso gehen. Er kann auch einen abgeschnittenen Fingernagel nehmen oder sowas. Es kommt letztlich
auf keinen abgeschnittenen Finger.
Ja. Nein, den brauchen wir nicht. Den lassen wir lieber dran. Den brauchen wir noch für vieles andere. Es würde das funktionieren und würde letztlich beweisen, was ich gerade gesagt habe, dass es auf das Bewusstsein des Therapeuten ankommt. Der Vorteil von diesen Systemen, mit denen ich arbeite, ist, dass ich vorgespielt kriege, weil es bereits analysiert worden ist, was für Informationen oder Frequenzen liegen bei dem auf Chromosom Nummer 17 zum Beispiel. Und da, wenn ich das als, es fällt mir gerade so etwas sarkastisch ein, als Haarspalter machen würde, als Haarbetrachter und Analysator, dann müsste ich imstande sein, tausende von Frequenzen innerlich bereit zu haben, um die abzurufen und zu prüfen, stimmt das? Das funktioniert, aber es kostet wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe diese 15.000 oder mehr Frequenzen hier in meinem Computerprogramm drin, die werden automatisch analysiert und mir vorgestellt und ich brauche dann nur noch mit einer subjektiven Bewertung, wenn ich will, zu sagen, ne, das lassen wir ruhig drin, aber das Amalgam machen wir raus. Aber es wird mir gezeigt, dass das Amalgam da ist. Und das brauche ich dann nicht erst zu überlegen, was frage ich denn jetzt das Haar noch, was könnte denn der noch haben? Vielleicht Amalgam. Und dann ist es aber nicht Amalgam, sondern direkt Quecksilber oder sowas. Also es ist eine enorme Arbeitsvereinfachung, mit diesen Computersystemen zu arbeiten. Es ist einfach, wenn man es mal gesehen hat, es ist einfach faszinierend.
Nun gut, jetzt, wenn Sie dann also Blut geleckt haben, um eine andere Metapher zu führen. Also Sie stellen also diese Verbindung her mit dem Patienten. Und wir haben das ja schon mal in der Vorbesprechung. Das ist ja so dieser Punkt, wo eigentlich das Technische sich ein bisschen aufhört. Und das, also dieses Stück Software, das Sie verwenden, beinhaltet auch ein Device über USB anzuschließen.
Ja.
Und das ist irgendwie halt so dieser Sensor, der irgendwie da im Quantenfeld halt was tut oder misst. Oder kann man das so sagen?
Vorsicht, ja? Jetzt dürfen wir nicht die Sensoren mit dem eigentlichen Gerät, was den Übergang ins Quantenfeld bewirkt, verwechseln. Die Sensoren sind offenbar wirklich nur imstande, Frequenzen und damit was Relatives aufzunehmen. Von mir aus auch Energie genannt, das kommt immer noch aufs Gleiche
und raus. Und die quantenphysikalischen Erkenntnisse ergeben sich dann aus der Analyse dieses Signals? Oder?
Ja. Na, ja, zunächst mal bleibt das dann also durchaus gegenständlich, zum Beispiel als Kurve auf dem Bildschirm oder als hingeschriebener Hinweis auf Amalgam oder irgendein Insektizid oder dergleichen. Und wird klar gesagt, das ist für den Patienten im Augenblick an diesem Organ wichtig und alles andere bleibt unmarkiert und bleibt unwichtig und wird dann auch nicht behandelt.
Das heißt, Sie stellen die Verbindung her, in dem Fall über Blut, und starten also dieses Programm.
Ja.
Und dieses Programm nach einer gewissen Dauer oder so spuckt Ihnen dann eine Liste an Problemen aus. Ja, und das stimmt dann auch noch, oder wie?
Das ja. Ist ja glücklicherweise stimmt es. Das Programm misst dann automatisch den Körper durch, sozusagen von oben bis unten, beziehungsweise kreuz und quer. Meistens sind das dann so um die 200 verschiedene Organbilder und Schnitte und Blutzellen oder andere Zellen. Also es ist eine Fülle von Informationen, die da erarbeitet wird. Und auf jedem dieser Messbilder sind unter Umständen zig oder ein Dutzend zumindest Messpunkte. Für jeden Messpunkt wird erfasst, nicht nur wie die Energie ist, sondern was da für auf diesem einzelnen Messpunkt für Störfrequenzen drauf liegen. Es ist eine ungeheure Datenfülle, die da in relativ schneller Zeit erzeugt wird. So ein Durchlauf dauert dann immer so um 40, 50 Minuten. Und dann hat man 200 Bilder vorliegen mit insgesamt Tausenden von Messpunkten, mit nochmal pro Messpunkt unter Umständen zig verschiedenen Frequenzen oder Informationen von Störinformationen. Klingt ein bisschen dumm, aber. Und dann kann man auswählen, was will ich denn jetzt machen? Will ich mir mal die Leber angucken? Was hat die Leber denn überhaupt für Krankheiten? Jetzt gibt es dann Möglichkeiten zu sehen, das wird dann alles, ist alles bereits ausgerechnet, was liegt an echten Krankheiten jetzt in dem Lebergewebe vor? Und das kann jetzt also eine persistierende Hepatitis sein und eine toxische Hepatitis. Und dann guckt man nach, ja, wo kommt denn das Ganze her? Und dann stellt man fest, gut, da sind also Informationen von Parasiten respektive Bakterien drauf. Sachen, die eigentlich gar nicht in die Leber gehören, eine Lamblia oder sowas, die sollte im Dünndarm sitzen, in den Zellen. Und die sitzt dann auf einmal als Information in der Leber. Das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo man umdenken muss. Da wird mir Lamblia intestinalis auf dem Lebergewebe angezeigt und ich weiß, die kann da gar nicht leben als Lebewesen. Aber die Information kann dort sein und kann die Leberdysfunktion respektive Entzündung oder irgend sowas bewirken.
Eine andere kurze Verständnisfrage jetzt noch dazwischen, die ein Hörer gestellt hat. Mir ist das, glaube ich, schon klar, aber ich finde das trotzdem recht interessant. Er fragt, was ist mit eineiigen Zwillingen? Die haben doch gleiches Blut. Sie verstehen schon, wo die Frage jetzt herkommt. Also wenn man sich jetzt wirklich auf diese Blutprobe fixiert, dann ist das ja eine berechtigte Frage. Ne?
Ja, sie würden trotzdem verschiedene Namen haben. Dann fällt es schon auseinander.
Ah, okay, es ist der Name und die Probe. Okay.
Ja, ja, ja. Ja, der Name steht erstmal im Vordergrund. Aha. Ja, ja, ja. Die Frage ist gut, ist mir noch nie gekommen. Noch nie gekommen, aber die Antwort wäre so. Okay. Verschiedene Namen haben sie alle mal.
Ja, sie kam gerade noch einmal, jetzt kriegt er dann die Antwort.
Ja.
Sorry. Sind wir ein bisschen delay. Okay, das heißt, gehen wir weiter dann. Wir sind jetzt noch immer bei der Analyse, ne?
Ja. Und jetzt kann ich, dann ist da eine lange, eine sogenannte Gruppenliste, die jetzt gegliedert ist in zum Beispiel Impfstoffe oder Chemikalien oder Nahrungsmittel oder Parasiten oder emotionale Stressfaktoren oder psychologische Stressfaktoren oder Persönlichkeitsstressfaktoren oder Zahnmaterialien oder Akupunkturmeridiane oder Chakren, ist da alles mit drin. Man muss sich das mal vorstellen, die Dinge, die in der Medizin auch nur sowieso noch völlig abgelehnt werden. Es gibt ja keine Meridiane, es gibt keine Chakren, das ist alles Quatsch. So, die sind da bereits mit berücksichtigt und müssen auch mit bearbeitet werden. Wenn irgendwelche Chakren blockiert sind durch, von mir aus wiederum Quecksilber, dann muss ich sehen, dass ich das frei mache, damit die Energie fließen kann. So, also diese Dinge sind alle mit vorgesehen und müssen alle mit behandelt werden und man kann Schritt um Schritt sehen, wie der Energiefluss im Körper wieder freier wird durch das Beseitigen eben dieser Blockaden. Und mehr mache ich persönlich im Allgemeinen nicht. Es gibt dann andere Ärzte und Heilpraktiker, die ein bisschen anders mit den gleichen Geräten arbeiten. Mir kommt es eigentlich immer nur darauf an, die Blockaden wegzumachen. Denn wir sind alle in unserer tiefsten Ebene, auf dem eben genannten Selbst, nie krank. Das ist eine Ebene, in der wir immer gesund sind, von der aus Gesundheit immer vollkommen wiederhergestellt werden kann. Das geht aber nur, wenn dieser, sagen wir mal, Fluss von Gesundheit fließen kann, wenn der blockiert ist durch all diese verschiedenen Stoffe wie Impfungen und Chemikalien und Parasiten und so weiter und alles nur auf Informationsebene, dann kann die Selbstheilung nicht stattfinden. Und dann ist eben die Allopathie gezwungen, weil sie diese Ebene, die ich sehe, gar nicht sehen kann, ist gezwungen, dann mit Medikamenten zu arbeiten, die wiederum Nebenwirkungen hat, die ich nicht haben will, die Patienten auch nicht wollen. Und dann gibt das wieder diesen Kreislauf, mehr Medikamente machen mehr Nebenwirkungen, machen mehr Krankheiten, muss ich wieder neue Medikamente. So, diese ganze Sache ist unterbrochen dadurch, dass ich einfach die Selbstheilung des Körpers wieder erwecke. Und ich persönlich habe eigentlich kein höheres Bestreben, als nur das zu tun. Ich verschreibe also höchst selten mal irgendwelche Medizin.
Welche Medizin? Selten.
Und dann wäre es irgendwas Homöopathisches vermutlich oder Biologisches. Aber auf jeden Fall würde ich das vorher austesten, wiederum mit dem gleichen Gerät, ob das dem Patienten gut tut oder nicht. Das geht nämlich.
Gibt es viele andere Ärzte, die diese Technik auch einsetzen?
Oh ja. Ja, ja, das sind, ich meine, ich weiß keine genauen Zahlen, aber wir nehmen mal an, im deutschsprachigen Raum so um die 600, 800.
So viele?
Jojo. Ja, ja, und beim Timeweaver sind es normal so viele. Und beim Vitascan sind es wahrscheinlich normal so viele. Und beim Metascan vielleicht normal so viele. Und beim gibt's Scio und so gibt's, da gibt es noch mehr so Sachen. Da sind das vielleicht normal so viele. Also es sind insgesamt schon ein paar Tausende.
Gibt es auch Kongresse, wo sich all diese Ärzte treffen? Und,
ja, das auf diesen alternativmedizinischen Kongressen, Baden-Baden und sowas, da sind solche Sachen dann im Schwange. Aber auf den normalen Tagungen der großen, der Deutschen Ärztegesellschaft oder sowas, da ist das dann eigentlich ein Randthema oder gar kein Thema.
Aber es ist ein Randthema?
Also ich kann es nicht sagen, wollen wir ganz ehrlich sein. Okay. Ich bin seit zu langer Zeit nicht mehr auf diesen Kongressen gewesen, weil es einfach nicht mehr mein Gebiet ist.
Aber ich würde ja schon erstaunen, wenn es ein Randthema wäre. Also ich glaube, es ist einfach kein Thema.
Ganz unterdrücken kann man es schon nicht mehr, weil die Patienten inzwischen wach geworden sind. Denn in Deutschland ist es ja inzwischen so, dass sehr, sehr viele Patienten sich weigern, die Tabletten, die ihnen verschrieben worden sind, zu nehmen, nachdem sie mal den Waschzettel durchgelesen haben.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also ich weigere mich da eigentlich auch immer mehr.
Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Und das geht so weit, dass die Krankenkassen, wenn sie davon hören, den Patienten zwingen, jetzt die Medikamente und den Arztbesuch selbst zu bezahlen, weil sie nicht der Weisung des Arztes gefolgt sind. Man muss sich das mal vorstellen. So, und die Patienten wissen natürlich, die Nebenwirkungen sind also da. Wirkung eine Zeile, Nebenwirkung ein ganzer Streifen voll. Und die Leute merken, das ist wohl kein passendes Verhältnis. Und dann wollen sie das nicht. Und dann suchen sie nach was anderem, weil sie wissen, krank sind wir ja immer noch. Also tun müssen wir was. Irgendwo müssen wir uns helfen. Und dann kommen immer mehr Leute zu den Heilpraktikern oder Ärzten, die mit Alternativen, die mit solchen Methoden arbeiten. Ich mache zum Beispiel keine Reklame. Ich habe keine Website. Und bin trotzdem einige, ich habe auch nicht nur den ganzen Tag dafür Zeit, ich mache noch ein paar andere Sachen, aber ich bin eigentlich dann immer ganz gut beschäftigt.
Jetzt noch eine andere Frage, die aus dem Chat kommt und die auf das Verständnis da ein bisschen abzielt, die ich recht interessant finde, nämlich was meint er mit Frequenzen? Also, und der Hörer oder die Hörerin mutmaßt, das sind elektromagnetische Schwingungen und in welchem Bereich. Und das ist in der Tat, also in solchen spirituellen Dingen wird dann andauernd von Frequenzen gesprochen. Es wird auch ständig die Quanten, die physikalische Theorien zur Erklärung von allen möglichen herangezogen. Also, das werfe ich jetzt Ihnen nicht unbedingt vor, aber ich meine, es ist einfach ein bisschen inflationär. Und Frequenzen, kann man das ein bisschen präzisieren?
Kann man. Letztlich ist alles in der Schöpfung Schwingung. Ich will jetzt absichtlich nicht den in dieser ganzen esoterischen Szene benutzten Ausdruck Vibes bringen, Vibrationen. Schwingungen heißt das auf Deutsch. Es schwingt alles. Und die Schwingung von einer Amöbe ist anders als die von einem Staphylococcus. Das kann man messen. Das kann man echt messen. Man kann die Zellfrequenzen messen, das geht heute alles zu machen, und man sieht sofort, die haben allesamt ihre ganz eigene Schwingung. Und da haben natürlich dann auch die störenden Substanzen, respektive Informationen, Substanzen kann ich oft schon nicht mehr sagen, weil wirklich substanziell von einem Gift in den Leuten nichts mehr drin ist, aber die Information hängt noch da. Also die Substanz selbst, die Materie, hätte bestimmte, von mir aus jetzt eine bestimmte Impfung oder eben das Amalgam, hat eine bestimmte, ganz charakteristische Schwingung. Das gilt für jede Substanz im ganzen Universum. Also das ist jetzt nicht nur esoterisches Gerede, sondern das ist was technisch Nachvollziehbares.
Aber diese Schwingung drückt sich jetzt nicht in elektromagnetischer Schwingung aus.
Doch, aber
Doch.
natürlich wahnsinnig schwach.
Okay, also sehr subtile elektromagnetische
Sehr
Wechselfelder.
subtile elektromagnetische Schwingungen, durchaus. Und das geht ja
Interessant.
schon beim Atom los. Das schwingt ja auch. Und selbst das Elektron, wenn man, kann man in zwei Weisen sehen. Man kann es als Substanz sozusagen, als Partikel sehen und man kann es nur als Wellenfunktion sehen. Welle heißt Schwingung. Und da, das geht dann immer weiter. Das baut sich auf zu immer größeren Verbänden zusammen, zu Molekülen und zu irgendwelchen Riesensubstanzen. Das kann die ganze Erde sein. Die Erde hat eine bestimmte Eigenschwingung von 7,8 oder 7,6 Hertz.
Ja, das sind die
Die
Schumann-Resonanzfrequenzen, die
Schumann-Resonanz, das ist
natürlich
alles
auch.
bekannt. Also
Aber
es ist nicht nur Spinnerei.
jetzt diese und dieses Gerät, das ich da anschließe, das fasziniert mich natürlich als Telematiker schon ein bisschen. Das nimmt also jetzt diese elektromagnetischen Schwingungen auf, ist
Ja,
das
das
so?
sind die Biosensoren.
Und analysiert dann offenbar das Signal vor allem auf sehr subtile Anteile. Also ich meine,
Es
das nimmt.
zerlegt das richtig,
Ja,
ja.
natürlich. Also es zerlegt
Ja.
es quasi spektral. In welcher Bandbreite schaut sich das Gerät diese? Also ich meine, von wo bis wo schaut es
So
da?
zwischen 1, noch was und 8, noch was. So steht das also auf den, das ist auf den Kurven drauf. Was tatsächlich jetzt für
Gigahertz oder was? Oder wissen Sie das?
muss
Ne?
ich tatsächlich im Augenblick passen.
Okay. Das heißt,
Weiß ich
aber
nicht.
es schaut sich eben natürlich nur einen begrenzten spektralen Bereich an, dieses Signals.
Ja.
Und offenbar weiß die Software immer, was sie achten muss, weil die wird da alles mögliche Riesenamplituden reinkriegen über Handymasten etc. Und offenbar muss aber, und sie sitzen ja nicht in einem abgeschirmten Raum.
Ja.
Das heißt, offenbar muss ja dieses Gerät dann sehr wohl wissen, wonach es sucht, weil es sucht ja eigentlich nach einer Stecknadel in einem riesigen Heuhaufen.
Ja.
Okay,
Ja.
faszinierend.
Ja, wie ich es mir selber vorstelle, wenn ich einerseits sehe, wie die Frequenzen eines Körpers sind, was das für ein irrsinniges Gemisch ist, da müsste ich eigentlich erstmal eine schnelle Fourier-Analyse ablaufen lassen und das in Sinusschwingungen zu zerlegen, wo ich nicht weiß, ob das in dem Gerät hier so abläuft. Also diese technischen Dinge werden auch nicht, werden auch natürlich auch nicht verraten. Die stehen im kleinen Prospekt und die Firma sagt es nicht, weil das dann Betriebsgeheimnisse sind. Ich sehe nur das Ergebnis, dass die großen Frequenzmassen, dieses völlig wirre und irre, am Ende als klare Kurve in einer Grafik auf dem Bildschirm erscheint, spezifisch pro Bakterium oder pro Chemikalie oder pro Impfung, was immer es sei. Wie die das hinkriegen, weiß ich nicht, muss ich
Ja.
ganz klar sagen, muss ich auch ehrlich sagen, interessiert mich wenig, solange das Zeug funktioniert.
Ja, also jemand schreibt am Chat, glaubt, den Source Code würde ich gerne sehen. Ja, ich eigentlich auch. Aber Sie haben schon recht. Im Prinzip, das einzige Kriterium, das Sie natürlich jetzt als Therapeut anlegen, ist, was kommt dabei hinten raus und funktioniert das? Und da kommen wir jetzt eben, glaube ich, recht schön zu den Fallbeispielen. Also, so ungewöhnlich, so weit hergeholtes für manche oder vielleicht sogar verrücktes für manche klingen mag. Und ich glaube fast, also wenn man jetzt die gesamte Bevölkerung von Deutschland oder Österreich hernimmt, für die Mehrzahl klingt das wahrscheinlich verrückt.
Ja.
Aber der springende Punkt ist, und der springt ganz schön herum, es offenbar funktioniert. Sonst würde ja auch niemand mehr zu Ihnen kommen.
Richtig.
Und ich bin ja nicht der Einzige, den ich da kenne, der also mit derartigen Dingen arbeitet. Jetzt erzählen Sie doch einmal, wie Sie denn eigentlich, vielleicht fangen wir damit an, was hat Sie denn davon überzeugt, dass diese Sache funktioniert? Was war denn jetzt der erste Fallbeispiel, wo Sie dann gesagt haben, wunderbar, jetzt verwende ich Etherscan, das haut gut hin.
Gut, da muss ich mal ein persönliches Beispiel nehmen, weil man natürlich am Anfang, wenn man noch sehr unerfahren ist und kaum durchschaut, wie es alles läuft und noch keine richtige Behandlungsstrategie hat, da traut man sich nicht an den Patienten als Versuchskaninchen anzufangen. Also macht man sich selbst zum Versuchskaninchen. Muss ich dazu sagen, dass ich seit, oh, fast 50 Jahren eigentlich mit starken und stärksten Sonnenbrillen rumlaufen muss. Selbst wenn der Himmel bedeckt ist, ist immer noch eine leichte Sonnenbrille nötig gewesen. Kein Arzt, auch während des Studiums in der Augenklinik, konnte mir sagen, wo das herkommt. Es wurde mir geraten, mehr Carotin und mehr Vitamin C und sowas. Und wenn ich davon mehr aß, hatte ich umso schlimmere, grelle Empfindungen des Lichtes draußen, musste umso schwärzere Sonnenbrillen. Keiner konnte mir was sagen. Und dann fand ich mal später einen Arzt in Hamburg, Dr. Ingenieur übrigens, der mit damals Ähnlichem arbeitete, nämlich mit Elektroakupunktur. Und der fand raus, dahinter steht eine Infektion mit Botulinus, das ist ein Bakterium, welches ein wahnsinnig starkes Gift produziert, lebt im stehen gelassenen Essen, was man dann nicht ganz richtig wieder aufgekocht hat, was das Gift zerstören würde. Und ich muss sowas abgekriegt haben, ohne dabei umgekommen zu sein. Ich kann mich auch nicht an irgendeine Krankheit erinnern, aber mir ist auf die Augen geschlagen. Der half mir damals einigermaßen über ein paar Monate hinweg zumindest mit Nosoten von Botulinustoxin. Aber nach einem Jahr oder zwei Jahren war es wieder genau wie vorher. Ich musste die allerstärksten Sonnenbrillen haben. So, dann habe ich das als erstes an mir gemacht mit dem Etherscan. Und seitdem laufe ich ohne Sonnenbrille, auch bei strahlendem Wetter. Nur wenn ich auf der Autobahn fahre, das ist eine Betonautobahn, ich fahre gegen die Sonne, dann brauche ich immer noch eine Sonnenbrille. Aber das brauchen dann auch fast alle anderen. Also das war für mich eine derartige Erleichterung, dass ich nicht immerzu eine dicke Sonnenbrille rumschleppen musste und beide Hände frei hatte und mich frei bewegen konnte und einfach unabhängig war. Man ist ja ein Knecht dieser Sonnenbrille dann. So, das fiel auf einmal weg. In einer halben Stunde war das weg und ist weggeblieben.
Das heißt, Sie haben sich selbst behandelt damit?
Da habe ich mich selbst behandelt, ja. Das
ist interessant.
Ich habe hier gesessen mit dem Kopfhörer auf, mit den Biosensoren, habe mich selbst behandelt, habe gesehen, jawohl, auf den Augen, da ist diese niedrige Energie. Das Botulinustoxin wurde selbst nicht mal angezeigt. Das war vielleicht damals wirklich mit den Nosoden schon raus. Ob das jetzt eine durch die ursprüngliche Infektion mit Botulinus fortgesetzte Entzündung oder was war, weiß ich nicht. Also Botulinus tauchte jedenfalls nicht auf. Aber ich habe das dann, wie ich es immer sage, durchgereinigt durch all diese verschiedenen Gruppen von Störfrequenzen, eben Impfungen und Chemie und Parasiten und all das. Ja, und danach konnte ich in die Sonne gucken, ohne Brille. Also das, und das hält bis jetzt an, ist also für mich das Erste gewesen oder das Überzeugendste von vornherein. Es funktioniert. Und eine andere Sache, die kurz danach kam, ich hatte das Gerät gerade knappe Woche, hatte zwei Tage Ausbildung da dran, nicht mal von ganz geeigneten Ausbildern, weil die selbst keine Ärzte waren. Aber ich hatte so ungefähr eine Ahnung, wie es geht und musste dann nach Indien, zu einer bestimmten Stelle, einen Ashram genau genommen, und sollte das dort anderen Ärzten vorführen, mit all meinem Unwissen darüber. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, aber habe es dann trotzdem gemacht. Und es ging draußen eine junge Dame vorbei, sah diese Bilder auf dem Bildschirm von Körperorganen. Da kam sie angeschlichen und sagte, ob sie auch gucken dürfte. Ich sagte, das nur für Ärzte. Ja, sie ist homöopathische Ärztin. Habe ich gesagt, gut, dann setz dich mal hin. So, nachdem wir das vorgeführt hatten und ich zusammenpackte, sagte, die kann man damit auch Krebs behandeln. Sag ich, kann man schon, aber ich würde es mir nicht zutrauen, weil ich das Gerät noch nicht genug kenne. Aber andere haben mir gesagt, es geht. Hat die gesagt, ja, meine Mutter hat nämlich Krebs, sehr terminal, sie ist längst aufgegeben von allen Ärzten, hat Chemo hinter sich und es geht trotzdem weiter, ob ich was machen könnte. Ja, ich gesagt, na, also, ich habe so rumgedruckst, habe gesagt, wir machen mal gar nichts weiter als das sogenannte Energetisieren. Das heißt, dass man einfach in die kranken Organe Energie gibt oder die Energie, die dort irgendwo verborgen, verdeckt liegt, ein bisschen rausholt und lebendig macht. Auch ich sagte ja. Aber ich sage, Einverständnis der Mutter brauche ich schon. Und wo ist sie denn? Ja, in Australien. Oh, sage ich, ein bisschen weit weg. Aber ich brauche ihr Einverständnis. Ich kann nicht einfach irgendeinen Patienten behandeln, der mir vorgesetzt wird und der Patient weiß nichts davon und will das vielleicht nicht. Sagt sie, ja, mache ich. Ich rufe an. Hat sie angerufen? Da haben wir uns hingesetzt. Ich ging erst ein paar Stunden später, da war die Mutter in Australien längst im Bett, sie schlief also und wusste auch nicht, was wir machen würden und dass wir was machen, wann wir was machen würden. Und dann habe ich zusammengepackt, hatten abends noch eine andere Sitzung. Und nächsten Morgen treffe ich die junge Dame wieder. Sie kommt strahlend auf mich zugerannt und sagt, meine Mutter hat gerade angerufen und hat Folgendes erzählt. Jetzt gut zuhören. Das war wirklich für mich das schönste Erlebnis ganz am Anfang. Als sie morgens aufwachte, fühlte sie sich so kräftig und frisch und energievoll, dass sie sich sagte, jetzt ziehe ich mich hübsch an, mache mir meine Frisur ordentlich und gehe rüber zur Nachbarin und sagte, wie ich mich kräftig und energievoll fühle. So, hat sie gemacht, ist rüber zur Nachbarin, drückt auf die Klingel, Tür geht auf und ehe sie was sagen kann, sagt die Nachbarin, na sag mal, wie siehst denn du aus? So strahlend von Energie und so dynamisch. Bumm. So, das war ein bisschen Energetisieren von einem sehr unerfahrenen Benutzer dieser Geräte. Über die Entfernung von Südindien nach Australien beiläufig so um die 8000 Kilometer oder sowas. So, das war für mich auch das erste Mal, dass ich eine Fernbehandlung gemacht habe. Die Tochter hatte zum Glück ein Bild mit. Und das Ergebnis war also schlagend. Und die Mutter lebte übrigens noch. Ist nicht gestorben, wie gefürchtet, aber das kann ich nicht auf mein Ruhmesblatt buchen.
Und die Mutter wusste jetzt also Bescheid oder nicht?
Sie wusste, dass irgendwas gemacht werden sollte, aber die Tochter konnte sie auch nicht erklären. Sie hat nur gesagt, wenn es nur hilft, mach mal nur mein Kind.
Und natürlich kommt dann der Placebo-Effekt ins Spiel, ne? Den dann natürlich, wobei ich mir das mal recht lustig finde, wenn man sagt, das ist nur Placebo, weil ich finde Placebo dermaßen erstaunlich. Das ist eigentlich fast noch erstaunlicher, als wenn Sie da jetzt jemand mit irgendwelchen Quantengeräten heilen. Aber da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, das war eben nur Placebo bei der Mutter.
Na, eigentlich kann man das nicht sagen, als sie gar nicht wusste, was sein würde und wann was sein würde.
Ja, aber sie wusste, es wird irgendwas sein und es wird super.
Ja.
Könnte man jetzt sagen. Ja, dann war
gut, ja, von mir aus auch, solange die Wirkung da ist.
Ja, aber wie können Sie deine Heilungsquote nennen? Ich meine, wie viele Menschen sprechen denn auf diese Therapie an und wie viele nicht? In Prozent, also von denen, die zu Ihnen kommen. Da wird es ja sicher welche geben, die sagen, naja, leider, also irgendwie hilft es auch nichts und ja, danke.
Ansprechend tun eigentlich alle und das sehen die auch selbst mit auf dem Computerschirm und auch die Skeptischsten sehen, dass sich da was tut und spüren das auch.
Was spüren die?
Ein bisschen mehr Frische oder sie haben gewinnen einen anderen Gesichtsausdruck. Und wenn ich Ihnen dazu ein Fallbeispiel nennen soll, das war ein Jahr später, als ich dann schon wusste, wie man damit umgeht, kommt eine junge Russin auf mich zu mit einem ganz pickligen Gesicht und mit einer Übersetzerin neben ihr, denn sie konnte kein Englisch. Die Frage war, ob ich was machen könnte gegen ihre massive Akne und ein Ekzem noch darunter und so. Und da habe ich gesagt, ja, man kann schon. Wie viel dabei rauskommt, kann ich nicht versprechen. Kann man als Arzt nie. Aber dass sich was bessern würde, davon würde ich doch ausgehen. Also gut, wollte sie behandelt werden. Dann haben wir uns eines Nachmittags hingesetzt. Ich hatte sie gerade eingemessen und fing gerade an, die Chromosomen zu bearbeiten. Das mache ich aus einem bestimmten Grund immer am Anfang. Klingelt mein Telefon, ob ich doch bitte ganz schnell zu dort und dort hingehen könnte. Da hat es irgendeinen kleinen Unfall gegeben, wird ein Arzt benötigt. Bitte, bitte ganz schnell. Passte mir zwar gar nicht, aber der Zeitpunkt war innerhalb des Behandlungsganges relativ günstig. Ich habe gesagt, gut, ich komme mal schnell hin. Denen beiden Damen habe ich gesagt, wir unterbrechen mal für 10 Minuten. Ich bin sicher, ich bin in 10 Minuten wieder hier. Das kann nichts Großes sein. Wenn ihr dazwischen auf die Toilette gehen wollt, könnt ihr das gerne machen, aber bitte in 10 Minuten hier sein. Wenn ihr ein bisschen warten müsst, schön, auch möglich. So, und ehe ich losrannte, habe ich mir die nochmal kurz angeguckt. Sie saß neben mir und merkte, ihr Gesicht ist insgesamt, die Haut, viel leuchtender geworden, viel weniger rot, eine viel gesündere Ausstrahlung. So, damit bin ich weggerannt. Ich kam tatsächlich nach 10 Minuten wieder, da saßen die beiden schon da und guckten mich mit großen Augen an. Da habe ich gedacht, na, mal, was jetzt kommt. Und dann sagt die Patientin, ja, sie wären also tatsächlich eben schnell auf Toilette gegangen und im Rausgehen hat sie aber immer gesehen, da hängt ja ein Spiegel, hat sie sich im Spiegel gesehen und ich habe gesehen, my face was looking different, was looking so much better. Mein Gesicht sah ganz anders aus, sah viel besser aus. Und die Übersetzerin fiel gleich ein und sagte, ich habe das auch gesehen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das auch gesehen, bevor ich weggegangen bin. Aber ich wollte es nicht sagen, sonst sieht das aus wie irgendeine suggestive Aussage, um die zu stärken oder zu manipulieren oder Placebo-Effekt oder dergleichen. Also da war dann auch schon nur vom Messen und von den ersten geringen Behandlungsschritten eine Veränderung im Gesicht sichtbar für jeden, der von außen guckte. Also, und damit hatte ich ja gar nicht gerechnet. Wir hatten wirklich gerade erst gemessen und fing eben erst an und nicht mal die Haut. Also das sind dann schon Dinge, wo man bei aller Kritikfähigkeit doch sagen muss, da ist offenbar was dran, das Ding funktioniert.
Ja, kann man schon so sagen. Jetzt, welche Krankheiten können Sie damit dann behandeln? Gibt es Krankheiten, die Sie nicht behandeln können damit?
Also erstmal alles, was sehr akut ist, ist immer ein bisschen schwierig.
Nicht also Beinbrüche
gar nicht, nein, eigentlich gar nicht. Reden. Moment, muss ich widersprechen. Muss ich mir selbst widersprechen. Stimmt eigentlich nicht. Ich würde mir zum Beispiel jeden Krebs sehr genau angucken, ehe ich den Leuten irgendwelche Hoffnungen mache. Weil die ganze Sache natürlich, Krebs ist eine Sache, die ja nicht nur körperlich ist, sondern auch sehr stark seelisch oder emotional oder psychologisch überlagert ist. Und solange nicht der psychologische Knacks, der da drin liegt, aufgebrochen wird, wird keine Krebsheilung möglich sein. Also die innere Einkehr, die innere Umstellung ist dabei auch nötig. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass der Patient, obwohl es offensichtlich ist, was vorliegt, sagen wir irgendein Familiendrama oder sowas, nicht willens ist, sich das anzugucken, dann brauche ich gar nicht erst anzufangen. Da kann ich ihm zwar körperlich einigermaßen helfen, dass alles wieder ein bisschen besser läuft eine Zeit lang, aber wenn dahinter, jetzt muss ich was Gefährliches sagen, auf einer ganz tiefen Ebene steht, nee, eigentlich will ich ja nicht mehr. Es ist ja eigentlich meine Art, aus dieser Inkarnation auszusteigen. Dann brauche ich nicht als Therapeut einzusteigen. Also das sehe ich dann ziemlich nüchtern. Aber wenn jemand kommt, der mir zu erkennen gibt, er hat diesen Lebenswillen, ihm ist nur nicht bekannt, wo das ganze Drama herkommt in ihm, dann bin ich sehr gerne bereit, ihm zu helfen. Und ich habe also da einige Erfolge gehabt bisher. Auch welche, im Augenblick läuft noch eine Krebsbehandlung, da bin ich bisher noch nicht so recht weitergekommen. Aber auch alle anderen Patienten, alle Ärzte nicht. Gleichzeitig läuft da Chemotherapie und alles Mögliche. Und da bin ich also bisher nicht weitergekommen. Ich muss auch sagen, dass nicht jeder Krebs, obwohl er klinisch festgestellt ist, von dem Gerät erfasst wird. Und das ist keine Gerätefrage, sondern das ist jetzt wieder eine Frage des Inneren des Patienten, dass dessen Immunsystem, das ist eine bekannte Erscheinung, dass dessen Immunsystem den Krebs versteckt oder verdeckt. Das soll nicht gesehen werden. So muss man es also menschlich sozusagen übersetzen. Und diesen Mechanismus kennen alle alternativ arbeitenden Mediziner und Heilpraktiker. Und dann bin ich natürlich aufgeschmissen. Ich habe drei solche Fälle gehabt, wo ich einen auch für mich tastbaren Brustkrebs im Computersystem nicht sehen konnte. Wurde mir nicht angezeigt. Allerdings der Fall, der jetzt läuft, wurde zunächst auch nicht angezeigt. Und nachdem ich einigermaßen behandelt hatte, wurde er dann sichtbar. Da habe ich anscheinend diese Immunbarriere aufgebrochen. Und dann wurde er sichtbar und dann kann ich da direkt da dran gehen. Aber ich bin noch dran, es ist noch nicht abgeschlossen.
Gab es auch Leute, die gesagt haben, nein, sorry, ich merke da gar nichts? Gab es so einen Fall schon mal?
Ich würde mal selbstkritisch sagen, muss es gegeben haben, obwohl ich jetzt keinen konkreten Fall nennen kann.
Wie viele Leute haben Sie schon behandelt?
Puh, ungefähr. 1200 oder irgend sowas.
Wow.
Ja, ja, richtig viele.
Jetzt ein Thema, das jetzt auch im Chat gekommen ist, natürlich drängt sich auf, wenn man schon über Schwerheil- oder unheilbare Krankheiten spricht, HIV. Gab es da Fälle von HIV, die zu Ihnen gekommen sind? Und da muss man natürlich aufpassen, weil man, ich verstehe das schon, Sie wollen da niemandem Hoffnungen machen. Aber jetzt trotzdem, gab es HIV-Patienten, die zu Ihnen gekommen
sind? Ich habe noch keinen gehabt, der wirklich HIV-positiv war, wo ich sagen konnte, der hat den Virus.
Aber es gab Leute, die jetzt HIV-positiv nach ihrem Bluttest, gab es da welche?
Ja, und dann sind die oft nicht. Also dieser Bluttest, der ist kriminell, weil er falsch positiv und falsch negativ sein kann. Also das ist eine sehr unzuverlässige Sache. Ich kann Sie jetzt hier als Interviewer HIV-positiv testen lassen, wenn ich Ihnen vorher einen Liter Orangensaft aus der Tüte zu trinken gebe. Sind Sie schon positiv, obwohl Sie den Virus nicht haben. Weil da Sachen gemessen werden, die eigentlich mit dem Virus direkt nichts zu tun haben.
Na, es wird gemessen, ob der Körper reagiert. Es wird nicht das da vorhanden sein oder nicht vorhanden sein, das Virus selbst.
Ja, ja, eben. So, ich sehe HIV, jetzt kommt eine komische Geschichte. Ich sehe HIV relativ oft aus bestimmten Ländern angezeigt auf den Zähnen rechts. Nicht links, rechts. Und auf den Organen kommt dann im Allgemeinen nichts. Ich hatte mal eine Patientin, die hatte es auch auf Organen, die hat dann gleich voll Angst eine extra Behandlung gefragt, dass ich sämtliche Organe durchgucke, ob es irgendwo ist. Und ich habe es also nicht gefunden, außer dass die Informationen auf einer sehr schwachen Ebene angezeigt waren. Ich schloss daraus, den Virus hat sie garantiert nicht. Sie lebt auch glücklich und hat nichts. Aber auf den rechten Zähnen finde ich das relativ häufig. Und ich habe mich 2 oder 3 Jahre bemüht herauszufinden, warum auf den rechten Zähnen, warum nicht links. Und auch immer schwach, sodass ich nicht annehmen kann, die Infektion mit dem lebendigen Virus liegt vor. Und dann hatte ich mal eine Patientin in Indien, in einer dortigen Großstadt, Millionäre aus der obersten Gesellschaftsschicht, absolut unmöglich, sich irgendwo ein HIV durch außereheliche sexuelle Kontakte zuzuziehen und dergleichen. Und da kommt bei der Dame des Hauses auf den Zähnen rechts HIV. Und sie schießt sofort in die Luft. What? HIV? Me? No, not possible. Ich sage, es ist da. Dann saß sie da, brütend und wütend. Und auf einmal schoss sie hoch, mit dem Finger hochgereckt und sagte, my dentist, mein Zahnarzt. Und da hat es bei mir sofort geklickt. Das ist vermutlich die richtige Antwort. Die Begründung dafür, dass ich sage, dass es richtig ist, ist, dass es in Ländern wie Indien und ein paar anderen, die ich jetzt nicht unbedingt namentlich nennen will, Österreich gehört nicht dazu, bei den Zahnärzten mit dem Sterilisieren der Instrumente ein bisschen lax gehandhabt wird. Wenn es hochkommt, wird das Zeug durchgekocht, das heißt 98 oder 100 Grad. Und damit wird der Virus abgetötet, aber die Information nicht von den Geräten, von den Instrumenten beseitigt. Wohingegen bei uns in einem Steri normalerweise 130, 132, 134 Grad erzielt werden und da bleibt nichts übrig, nicht mal die Informationen. Und jetzt denke ich mir, dass die Antwort deswegen richtig ist, weil jeder Zahnarzt, wenn man zu ihm geht, beim Patienten rechts anfängt mit den Zähnen, zu gucken, was los ist. Selbst wenn man sagt, der linke Backenzahn unten tut mir weh, fängt er an rechts. Und da wischt er anscheinend diese Information erstmal da schon ab und links ist nichts mehr übrig. Eine bessere Erklärung habe ich nicht. Sie ist einigermaßen logisch und einigermaßen schlüssig. Ob es stimmt, weiß ich wirklich nicht, aber ich sehe es immer wieder. Ich habe auch gerade heute wieder 2 Patienten gehabt mit HIV. In diesem Sinne. Also, ich weiß aber von einem Kollegen, der mit einem echten floriden HIV-Patienten zu tun hat. Und da hat er sehr lange dran geknackt, bis er den hingekriegt hat.
Das heißt, Sie unterscheiden da wirklich sehr deutlich in, hat den Virus, und das ist natürlich auch ein kontroverses Thema.
Ja, ja, oh, ja, gut. Okay, aber Sie gehen mal im Augenblick vom Virus aus.
Ja, ja, also ja. Sie unterscheiden da schon zwischen hat den Virus und hat
die Information. Hat nur die Information.
Gibt es da einen Unterschied dann letztendlich?
Ja, in dem Maße, wie ich die Information in der Intensität, in der ich die Information auf den Zähnen meiner Patienten finde, muss ich sagen, da ist der Unterschied zwischen Virus und Information riesig. Wenn die Information sehr klar und deutlich und energetisch stark da ist, dann wird die vermutlich wie der Virus selbst wirken können, wenn es ein Virus ist. Also das ist eine Sache, da bin ich mir selbst nicht ganz klar, was jetzt, wo die Grenze ist. Aber ich sehe sehr häufig, dass auch bei Parasiten, Würmern und dergleichen, die Information fast die gleichen Schäden verursacht wie der Parasit lebendig selbst, wenn die dann sehr stark ist. Also da, das ist krass mitunter. Da haben die Leute wirklich Beschwerden, als ob sie jetzt einen Bandwurm hätten und sie haben den nicht. Aber der ganze Darm ist verseucht davon und die ganze Verdauung läuft schlecht deswegen und wird nicht aufgenommen. Also das, was dann eigentlich der Parasit sozusagen wegfressen würde, das geht dann hinten raus, weil es erst gar nicht durch die Überlagerung mit der Parasiteninformation richtig aufgeschlossen und aufgenommen wird.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, da klappt das alles überhaupt nicht, was war denn für Sie der erstaunlichste Fall, der, an den Sie sich quasi, oder ne, vielleicht gab es da mehrere, aber so ein Fall, der Sie also wirklich von den Socken gehauen hat, wo Sie also wirklich gesagt haben, das übersteigt jetzt sogar meine Erwartungen?
Ja, und zwar auch in einem anderen Land, da war ich zum Behandeln. Eine junge Dame, 37 Jahre alt, und schon ziemlich von den ersten Bildern an kam immer die gleiche Kurve neben dem Bild, was mir andeutet, da muss immer die gleiche Art Störung vorliegen, aber die Kurve kannte ich damals noch nicht. Ja, aber sehr charakteristisch, und ich wusste, das ist eine ganz bestimmte Sache, und wenn ich die finde, ist die Frau aus ihrer Malaise raus. So, wir haben durchgemessen, sie hatte die Kurve überall auf allen Gelenken, auf allen Darmabschnitten, Herz, Nerven, alles, überall, Kopf. Und dann habe ich am Ende gesagt, so, jetzt wissen wir also, dass die Energie war überall miserabel niedrig und die Frau fühlte sich schlecht, aber war eine von denen, die bei Ärzten überall gesund geschrieben wird. Weil sie, sie haben nichts, das ist alles in Ordnung. Und sie wusste, es ist nichts in Ordnung. Und da habe ich gesagt, so, statt jetzt hier anzufangen, gemäß meiner Strategie mit Zähnen und Chromosomen und dergleichen, gestatten Sie mir, dass ich in Ihrer Behandlungszeit nur nach dieser Kurve suche, bis wir sie haben. Und wenn wir die haben, sind Sie aus Ihren Problemen raus, da bin ich sicher. War sie einverstanden. Dann habe ich gesucht. Nach 20 oder 25 Minuten habe ich es gefunden. Was ganz Komisches. Imprägnierung Polyester-Unterwäsche. Nichts gegen Polyester-Unterwäsche, sollte kein Hörer jetzt denken, es ist schlecht. Sondern die Imprägnierung davon, insbesondere in früheren Jahren. Da wird ja immer was reingemischt, damit die Sachen schön glatt liegen und keinen Dreck annehmen, bis sie verkauft worden sind. Und diese Imprägnierungen sind früher zumindest hochtoxisch gewesen. So, jetzt finde ich das und rufe voll Begeisterung aus. Imprägnierung Polyester-Unterwäsche. Und sie schießt gleich hoch, ich trage keine Polyester-Unterwäsche. Da also, hat mir erstmal den Atem verschlagen. Da habe ich gesagt, nee, also das System, das weiß ich, das funktioniert richtig. Wenn da Polyester-Unterwäsche kommt, Imprägnierung Polyester, dann ist das so. Ich trage keine Polyester-Unterwäsche. Da war ich erstmal wieder still. Dann habe ich gesagt, dann passen Sie auf, Sie waren vielleicht mal auf Reisen, haben für irgendeine Abendveranstaltung einen anders gefärbten Büstenhalter gebraucht, haben sich schnell so ein Ding gekauft und dann direkt angezogen. Ich trage keine Polyester-Unterwäsche. Da war ich wieder still, habe ich gedacht, jetzt warte ich mal ab. Denn ich wusste, es ist richtig. Nach einer Minute sowas sank sie aus ihrer stolzen, wütenden Haltung langsam in sich zusammen und fing an zu stottern. Also wissen Sie, mir fällt gerade ein, zu meinem 7. Geburtstag hat meine Mutter mir zum Geburtstag als Geschenk einen so schön gefärbten Satz Polyester-Unterwäsche geschenkt. Und weil das so schön war, habe ich das gleich angezogen. Die Frau hat das zu ihrem 7. Geburtstag gekriegt. Sie saß vor mir in ihrem 37. Jahr. 30 Jahre lang waren deren Organe weitgehend energetisch blockiert, durch die Imprägnierung der damaligen Polyester-Unterwäsche. Das hat mich einigermaßen vom Sockel gehauen. Dass diese Gifte selbst auf Informationsebene Jahrzehnte anhalten und ihre fortdauernden Schäden machen. Und dann habe ich der vorgeführt, an verschiedenen Organen, nur diese Frequenz oder Information zu löschen und dann sofort das Organ nachzumessen. Und die Verbesserung war jedes Mal 60%, 70%, 80% Energieanstieg. mit einer einzigen Information, mit einem einzigen Klick bewirkt. Die Frau war wie umgewandelt natürlich.
Das ist wirklich erstaunlich, weil also sowas hat dann wahrscheinlich jeder irgendwo. Das ist
ja, ja, natürlich. Ja. Bei vielen sind es dann, Entschuldigung zu sagen, für alle Hunde- und Katzenliebhaber, Hunde- und Katzenparasiten. Der Hundebandwurm, schon auf den Zähnen wird er immer sofort sichtbar, oder die Toxoplasma, im Wesentlichen von Katzen übertragen, ein intrazellulärer Parasit. Wenn ich das jetzt so sage, werden wahrscheinlich viele Hörer sagen, ich habe doch keinen Bandwurm auf den Zähnen. Haben sie auch nicht, aber die Information sitzt da. Und da genügt es, und das ist jetzt noch ein wichtiger Satz, den muss ich unbedingt verkünden, weil ich das jedem meiner Patienten sage, man kann sich mit Bakterien, Viren, Pilzen, Würmern anstecken. Man kann sich aber auch mit der Information von Bakterien, Viren, Pilzen, Würmern anstecken. Das bedenken wir alle nicht. Das habe ich auch erst gelernt, seitdem ich mit diesen quantenmechanischen Geräten arbeite. Das ist absolut verblüffend. Da brauche ich nur meine Katze zu streicheln und dann zufällig mir an den Mund zu fassen. Da wird kein Bakterium übertragen, kein Wurmei, gar nichts, aber die Information von dem Wurm. Das sind also ganz krasse Dinge, die wir unbedingt beachten müssen in Zukunft, um uns freizuhalten von diesen Dingen.
Informationskrieg kriegt ja plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Ne?
Unbedingt. Unbedingt, in jeder Weise. Es ist also... Es ist horrend, was man hier zu sehen kriegt.
Jemand fragt auch im Chat, Klick Informationen geben, wie? Also, das ist auch eine gute Frage. Also, Sie mit dieser Software, mit der Sie da arbeiten und dem Gerät, das da angeschlossen ist, das geht also in beide Richtungen, verstehe ich das richtig?
Ja, ja, richtig.
Und Sie schicken dann quasi, nachdem Sie einmal diese Verbindung, wie eingangs besprochen, über eine Blutprobe hergestellt haben, ging aber eben auch anders.
Ja,
muss nur eindeutig
Blutprobe
sein.
Zur Identifizierung, nie vergessen.
Muss einfach eindeutig sein. Ja, also quasi, wenn er jetzt eine kosmische ID vorweisen wird, wäre das auch okay.
Ja, ja, ganz recht.
Und da analysieren Sie dann also und dann lösen Sie ja diese Blockaden auf.
Ja.
Und das funktioniert, also einmal geht es als Messung und dann geht es als Informationsgeber, ist das richtig?
Ja.
Dieses Gerät.
Ja.
Auch über derartig subtile Felder oder
sagen wir ja, da, ja. Ja, gut. Wenn der Patient neben mir sitzt mit dem Kopfhörer auf, dann geht das nicht über das Quantenfeld, sondern über Kabelleitung. Also wirklich dann als Frequenz offensichtlich. Aber wenn der nicht hier sitzt, dann geht das offenbar über das kleine Kästchen, was da angeschlossen ist und in dem ein Gerät sitzen muss, da sitzt was drin, welches den Übergang von relativ zu absolut oder von konkret auf von klassisch physikalisch auf quantenphysikalisch machen kann, sodass diese Information oder was zunächst mal Frequenz war und dann in Information gewandelt wird, was aus so Information ins Quantenfeld geht, markiert sozusagen mit dem Namen des Empfängers und nur dort kommt es an und wird wirksam, wiederum dann konkret oder gegenständlich relativ. Denn er merkt es körperlich, dass sich da was geändert hat. Und wenn ich den messe, dann erfasse ich den, jetzt wiederum auf Entfernung gedacht, erfasse ich den dadurch, dass ich sozusagen seine kosmische Idee, seinen Namen und sein Blut als Zielgerät, sagen wir mal, eingegeben habe und das System jetzt seine Leber, seine Niere, seine Pankreas und sowas abfragt und diese Information wieder übers Quantenfeld in das kleine Gerät, wo es umgewandelt wird in konkret, in Frequenz oder Energie, die mir auf dem Computerschirm dann angezeigt wird und dann noch analysiert wird, dass das jetzt also die und die Impfung ist oder der Staphylococcus aureus oder ein Salmonella Paratyphi B. Ich hatte gerade so ein paar Fälle mit Paratyphi B. So, in der Weise sehe ich das. Es kann sein, dass die russischen Ingenieure oder Computerspezialisten, die das entwickelt haben, darüber kichern würden. Aber so stellt es sich mir dar.
Zum
Die Umwandlung von relativ auf absolut und absolut auf relativ.
zum Abschluss unseres Gesprächs, ist wieder mal im Flug vergangen,
ja.
Möchte ich ein bisschen eine provokante Frage stellen. Kann es sein, dass dieser ganze Geräteaufbau in gewisser Weise dann, oder zumindest was dann das Schicken der Informationen anbelangt, auch eine Art Placebo ist und dass es eigentlich ganz ohne Technik auch gehen würde? Ist das vielleicht etwas eine Brücke, sodass man es quasi wirklich glaubt, dass man irgendetwas hat, an das man sich anhalten kann und sagt, naja, der hat das mal Gerät und dann nimmt er mal Blutprobe und also auch für den Patienten also, quasi Hilfe, dass er das annehmen kann? Ich meine, weil ich kenne ja auch die Frau Nicola Wohlgemuth zum Beispiel, die verwendet übrigens auch das Emedis-Gerät, das wir auch kurz besprochen haben.
Ja.
Und aber die kann das eigentlich und das weiß ich jetzt für mich, weil ich mich von ihr schon mal behandeln habe lassen, das ist wirklich erstaunlich, aber die kann das auch ganz ohne Geräte. Ja.
Das ist dann.
Lügt die dann, wenn sie sagt, sie kann es auch ohne Geräte und in Wirklichkeit kann sie es nur mit Emedis oder ihrer Meinung nach? Oder?
Nein, grundsätzlich, wenn ich auf das zurückkomme, was ich mir am Anfang schon gesagt hatte, dass es letztlich um Bewusstsein geht und dass das Quantenfeld mit dem menschlich subjektiv innerlich erfahrbaren Bewusstsein gleichgesetzt werden kann, dann kann ich sagen, dass zum Beispiel die Heiler, die über irgendwelche Entfernungen Heilung bewirken, genau das tun, ohne dass ein Computer und sonstiges Gerät dazwischen ist. Die Schwierigkeit für mich ist, dass ich das nicht kann und dass es sicherlich schwierig sein wird, auch für so einen Heiler abzufragen, welche der 15.000 möglichen Störfrequenzen liegt denn hier jetzt vor, sodass ich da die Gegenschwingung senden kann. Ich sehe das mit diesen Geräten also einfach als eine Vereinfachung für den, sagen wir mal was ganz Gefährliches, für den tumben Michel, der nicht wie ein Heiler arbeiten kann.
Also es ist ein Placebo für Sie.
So könnte man sagen, ja. Mhm. Es gibt mir die Befriedigung, den Menschen helfen zu können, obwohl ich nicht dieser Heiler bin, sondern hier wirklich mit dem Grips arbeiten muss, mit dem Intellekt, während der Heiler dann wahrscheinlich eher mit Intuition und solchen Liebe von mir aus, solchen tieferen Schichten arbeiten wird innerhalb der Persönlichkeit. Also da sehe ich durchaus meine Begrenztheit, aber für mich sehe ich auch, dass es funktioniert und dass es dem Patienten besser geht und das soll es ja letztlich sein.
Auf jeden Fall.
Nein. Und man, ja.
Na bitte.
Und das Wichtige ist eben auch, dass die Menschen selbst mal drauf kommen, dass sie was machen müssen und sich dann Placebo hin oder her, also wie gesagt, ich gehe nicht davon Placebo aus, aber ich lasse das gerne im Raum stehen, dass die sich selbst mal auf den Weg machen und suchen, wo kann denn nun wirklich mal Heilung erreicht werden. Und das würde also genau dem entsprechen, was Paracelsus mal gesagt hat, wer nicht die Charakterstärke aufbringt, für seine Heilung selbst etwas zu tun, ist der Heilung nicht wert und wird so lange krank bleiben, bis er sich charakterlich ändert. Und die Leute, die immer nur weiter zum Arzt gehen und Pillen schlucken, die ändern sich nicht. Und deshalb bleiben die krank. Und hier kommen die Leute her, weil sie wissen, das hat alles nichts gebracht, ich muss mal was anderes tun. Denn bei mir kriegen sie dann auch vorgelegt, was alles psychisch daneben liegt und emotional. Zeigt mir das System ja alles an, ob das die Schwiegermutter ist oder der Geschäftspartner oder die Ex. Oh, da gibt es noch eine Geschichte. Haben Sie noch Zeit für eine weitere Geschichte?
Okay, wir ziehen halt wieder ein bisschen. Heute geht ja.
Ich sitze eine Dame vor mir oder neben mir, so 58. Ich hoffe, die kriegt die nicht, ne, die wird das nicht nie hören. 58. Und ich behandle, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube die Leber. Und komme da auf gespannte Persönlichkeitsbeziehungen, diese Gruppe. Und es kommt als erstes Tochter. Und sie und schweigen. Und als nächstes kommt Ex-Ehemann. Und sie wieder. Und als drittes und letztes kommt Ex-Freundin. Und da blieb ihr der Mund offen stehen und sie konnten nicht mehr atmen. Nachdem sie sich begrabbelt hatte, hat eine Zeit lang gedauert, sagte sie, ich glaube, ich muss Ihnen mal was erzählen. Wir, sollte heißen Sie und Ihr Mann, haben uns immer eine Tochter gewünscht, aber wir hatten nur zwei Söhne. Also die Tochter war ein Schmerzpunkt in ihr. Dann hat mein Mann sich vor ein paar Jahren von mir scheiden lassen. Also war er der Ex-Ehemann. Der nächste schwere Brocken für sie. Heiratet ihre beste Freundin. Damit war das die Ex-Freundin. Und die haben zusammen eine Tochter. Die Frau war völlig geschafft und ich auch. Also solche Dinge sind da möglich. Also das ist, und ich kann das nicht beeinflussen. Das System findet das selbst.
Das ist erstaunlich.
Also das war wirklich, das war tief bewegend, muss ich sagen.
Ja. Ja, ich finde auch, dass diese Sendung tief bewegend war. Also sie war sehr spannend, muss ich sagen. Danke für dieses Interview, danke für diesen Einblick in Ihre Arbeit.
Danke, ja.
Und kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da in Zukunft wieder mal was machen, falls Sie möchten.
Ja,
falls es neue Entwicklungen gibt. Mhm. Also Sie sind da ja gerade so am Weg, wie ich das sehe. Also das ist ja eigentlich, das bleibt ja auch für Sie ständig spannend. Ne?
Ja. Da gibt es auch ständig Weiterentwicklung, klar.
Naja, das ist einfach ein Gebiet, glaube ich, das noch praktisch nicht bearbeitet ist und auch nur in derartigen Fringe-Radio-Shows wie da in meiner zur Sprache kommt. Mhm. Um einen Ausblick zu wagen, glauben Sie, dass das, ich meine, es ist ja völlig offensichtlich, was man damit alles heilen könnte, unter anderem auch defizitäre Krankenkassen.
Ja.
Glauben Sie, dass das irgendwann einmal weitergeht, dass das also größere Verbreitung findet oder so?
Also wenn Sie meine ganz persönliche Meinung hören wollen, diese Geräte, diese quantenmedizinischen Geräte, sind die Medizin der Zukunft. Mhm. Sie arbeiten wirklich aus der Tiefe heraus, arbeiten ungeheuer präzise und punktgenau und ohne Nebenwirkungen. Und ohne, außer dass ich das Gerät mal kaufen muss, ohne weiteren Kapitaleinsatz beim Arzt oder beim Patienten, woraus man schon ableiten kann, da werden bestimmte jetzt mächtige Kräfte gar nicht damit einverstanden sein. Die Pharmaindustrie wird das gar nicht lieben.
Naja, außer sie kann eben das vermarkten. Keine Ahnung.
Gut.
Warum nicht? Wenn sie es gut macht, ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Ja. Aber ist ja klar, also es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wenn es denn wirklich so gut funktioniert, wie Sie sagen, dann glaube ich auch, dass das sicher einmal viele andere Methodiken und Ansätze verdrängen könnte.
Ja, denke ich schon.
Viel vorsichtiger kann ich es jetzt nicht sagen, aber ja. Ja, ich danke Ihnen sehr. Ich hoffe, wir haben da jetzt niemanden verschreckt mit, dass er jetzt seine Katze sich nicht mehr zu streicheln traut, weil er Angst vor Fremdenergien hat.
Anschließend Hände waschen, dann ist schon gut.
Ja, aber ich glaube auch, da hat auch jemand ein recht gutes Kommentar im Chat geschrieben, also, dass das auch nur gefährlich ist, wenn man irgendwie Angst davor hat. Und das stimmt schon auch. Also ich selbst,
das spielt mit rein.
Also ich selbst kann da schon eigentlich, also ich bin da eigentlich entscheidend, gerade was diese energetischen Dinge anbelangt.
Oder? Ja.
Weil da, eigentlich habe ich das in der Hand und ich kann mich davor auch schützen selbst. Ne?
Ja.
Und da gibt es ja auch Techniken, die von anderen verbreitet werden. Jedenfalls die heute besprochene fand ich sehr spannend. Ich danke Ihnen vielmals.
Gerne.
Und ja, bis auf ein anderes Mal.
Jawohl, gerne.
Danke.
Ade.
Ade. Ja, das war Dr. Eberhard Baumann und die Quantenfeldmedizin. Sehr spannend. Das nächste Mal geht es um die Energie der Zukunft. Klammer kann man vielleicht setzen, die freie Energie der Zukunft. Wir werden sehen, und zwar am 27. Juli. Ich spreche mit Ingenieur Wilhelm Mohorn von der Österreichischen Vereinigung für Raumenergie. Am 27. Juli 2012 ist es dann soweit. Freue mich schon sehr drauf und bis dorthin macht es gut. I got birds in my head.